Gerne würde ich fragen, oder ihr habt drei Antworten zu gut. Wieso? Es ist nicht so, dass ich weiß, wie es im Sommer weitergeht mit uns als Familie. Das ist nicht der Grund, wieso ich guter Laune bin. Vielleicht wäre es das. Als Formel-1-Fan, heute Morgen ist das erste Rennen über die Bühne gegangen. Ich muss mich noch ein wenig an die Sprache gewöhnen. Heute Morgen war das erste Rennen. Das ist sauber. Er konnte leider nur mit einem Fahrzeug starten. Das andere hatte Probleme mit dem Treibstoff. Ich bin trotzdem Fan von unserem Schweizer Formel 1 Rennstall Sauber. Das hat seine Begründung und er überzeugt mich auch dieses Jahr. Es ist der erste und einzige Rennstall auf der Schweiz oder in der Welt, die eine Frau an der Spitze hat. Sauber hat in seinem eindrücklichen Fördern von Menschen in den letzten Jahren eine Frau aufgebaut, hat seine ganze Leiterschaft und Verantwortung abgegeben und dieses Jahr leitet eine Frau, die erste Frau im Formel-1-Zirkus, einen Rennstall. Das ist alle Achtung, auch wenn er heute nur auf Platz 13 klassiert worden ist. Dieses Fahrzeug, das ist von Sebastian Vettel, der war der Weltmeister vom letzten Jahr. Zum dritten Mal. Er ist der jüngste Formel-1-Weltmeister. Er hätte gerne auch heute gepunktet, fuhr aber auf Rang 3. Rang 1 war es Kimi Räikkönen und Rang 2 Fernando Alonso. So, aber das ist nicht der Grund, wieso dass ich guter Laune bin. Guter Laune bin ich wegen dem. Gestern Abend fand in der Tigerhalle beim Eisstadion in Langnau zum zweiten Mal eine Veranstaltung statt, die ganz für Christus war. Und jetzt würde ich gerne, und das bewegt mich wirklich, und ich muss hier nun einige Namen einfach nennen, damit uns bewusst wird, oder dass ich hoffe, dass ihr auch nachher guter Laune seid. Schon beim Eingang, eine ganze Reihe aus unserer Gemeinde hat gestern Abend einen für mich tief beeindruckenden Einsatz geleistet. Schon beim Eingang war Andrea Gerber und Manuela Juzzi dort und hat die Leute begrüßt. Katrin Pfister war dann auch da. Nachher in der Technik Michael Baumgartner, Stefan Rötlisberger, Rolf Rötlisberger haben für ein fantastisches Bild und Technik gesorgt. Auch andere waren dabei noch beteiligt. Und dann waren Leute von uns auf der Bühne und das hat mich tief, tief beeindruckt, in welcher Hingabe und in welcher Liebe sie für Jesus dort standen und sangen. Nathalie Stucki sagte am Anfang, sie hätte eine Stimme, die nicht ganz so intakt wäre. Aber sie sang wunderschön und in einer Haltung von tiefer Liebe zu Christus. Christoph Hofstetter hat in die Tasten gegriffen und es ist für mich immer wieder fantastisch, wie seine Leidenschaft und seine Hingabe zum Ausdruck kommt. Michael Hofstetter, ihr müsst ihm mal zuschauen, wie er Cello spielt. Seine ganze Liebe zu Gott kommt zum Strahlen. Er kann gar nicht anders. Joel Lanz. Alles hat er aus seiner E-Gitarre, elektronischen Gitarre herausgeholt. Und dann die Spielfreude von Lukas Pfister. Habt ihr das schon mal hingeschaut? Da ist wirklich tiefe Liebe, tiefe Hingabe. Und dann all die jungen Menschen, 350 oder 400 waren es, ich weiß es nicht genau, die in einer großen Aufmerksamkeit hinhörten und sich berühren ließen von dem, was Gott ist. Leute, da kann man nur guter Laune sein. Das war für mich wirklich etwas ganz, ganz Besonderes und ganz Tiefes. So, und jetzt sind wir gleich auch etwas beim Thema. Wir haben letzten Sonntag etwas gehört, wie man von Fan zum Nachfolger wird. Gott möchte keine Bewunderer, Gott möchte keine Formel-1-Fans oder Jesus-Fans. Gott möchte in erster Linie Nachfolger. Und Bruno Engel hat uns aufgezeigt, was dem vorausgeht. Und er hat diese Begebenheit im Matthäus-Evangelium Kapitel 14 als Grundlage genommen und hat aufgezeigt, wie damals, als Petrus seinen Schritt über den Bootsrand hinaus wagte, uns deutlich macht, was es bedeutet, Nachfolger zu sein. Nämlich, es beginnt mit meiner Entscheidung. Eine Entscheidung, die mir hilft, wirklich vom Bewunderer zum Nachfolger zu werden. Das hat mich vorhin tief bewegt, was Ruth erzählt hat. Sie hat einen vom Jüngerschaftskurs erzählt, von einem dicken Ordner, von vielen Bibelstellen, von vielen Charaktereigenschaften. Aber dann ist sie weitergegangen. Sie hat erzählt von vielen Jahren, dass sie Jungschar leitete. Aber was hat sie wirklich bewegt? Nicht das macht es aus, was wir geleistet haben oder was wir angeschaut haben, sondern das, was unser Leben prägt, im ganz Kleinen, im Alltag, da, wo wir Schritte tun. Bruno hat mit zwei Beobachtungen geschlossen letzten Sonntag. Und ich möchte diese nochmals erwähnen, weil sie mich tief bewegen. Die erste Beobachtung ist, er hat gesagt, und wir können dies bei dieser Geschichte ganz leicht nachvollziehen, der Sturm hat sich gelegt. Da, wo wir Schritte wagen in die Nachfolge, da legt sich der Sturm in uns. Unser Sorgen, unsere Fragen nach dem Existenziellen, nach dem, ob unser Leben dann wirklich auch gelingt oder sich entfalten kann, dieser Sturm legt sich da, wo wir Schritte tun. Und ein tiefes Vertrauen wächst, dass Jesus uns wirklich nahe ist und uns trägt. Und die zweite Beobachtung, die Bruno sagte, und über diese musste ich lange in dieser Woche nachdenken, weil sie uns als Gemeinde auch herausfordert. Die zweite Beobachtung war, dass diese Geschichte endet mit dem, dass alle niederknieten und Jesus anbeteten und sagten, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Und eine tiefe Erkenntnis bekamen, dass dieser Jesus mehr ist als das, was sie vorher dachten. Jesus ist mehr. Und sie knieten nieder und beteten an. Das bewegt mich. Und die Frage hat sich für mich gestellt, werden wir, wenn wir in 3 Wochen einen Taufgottesdienst feiern, werden wir auch niederknien? Innerlich? Oder das auch zum Ausdruck bringen? In einer Anbetung, in einem tiefen Erkennen, dass Jesus mehr ist als das, was wir dachten? Und wird uns in dieser Anbetung auch dann das geschenkt sein, dass wir sagen, ja, ich möchte nicht ein Bewunderer bleiben, nicht ein Fan bleiben, ich möchte ein Nachfolger sein. Oder werden wir sagen, etwas gut zurücklehnen auf unserem Stuhl und sagen, ja, ja, nur nicht so stürmisch, aber schön, dass du es begriffen hast. Verstehen wir? Und eindrücklich hat Bruno geschlossen am letzten Sonntag und gezeigt, dass das Fundament von einem Gemeindeleben ist, da wo wir bewusst Entscheidungen treffen für die Nachfolge und wie Jesus Petrus später als dann das Urgestein, könnte ich sagen, der Gemeinde darstellte und sagte, auf dich als Felsen möchte ich bauen, weil du einer bist, der es immer wieder gewagt hat. So sage ich es jetzt, Schritte zu tun in einer leidenschaftlichen Hingabe. Und Bruno hat gesagt, das ist das, was das Gemeindeleben, Fundament von einem Gemeindeleben ist. Das Fundament von einer Nachfolge. Und heute möchten wir nachdenken, wie kann ich denn in dieser Nachfolge wachsen? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Also nochmals den Gedankengang. Es beginnt bei einer Entscheidung hin auf diese Einladung von Jesus, der sagt, komm. Und es kommt dann zu dem, dass wir heute fragen, wie kann ich als Jesus-Nachfolger wachsen? Und dazu möchten wir hinschauen, was Jesus sagte. Zwei Kapitel weiter, Matthäus 16, sagte Jesus, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Und wenn wir gut hingeschaut haben, dann beginnt dieser Predigttext heute Morgen mit einem kleinen Wörtlein, dann. Das heißt, wir wollen schauen, was vorher steht. Was sind die Verse vorher? Und interessanterweise können wir dort Petrus beobachten, wie er als Nachfolger jetzt unterwegs ist. Die Verse, die vorher, vor diesem Text sind, sind Verse, die von Petrus reden. Und ich möchte sie euch uns vorlesen. Matthäus 16, 21 bis 23, da steht, von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Wir sind also ganz in unserer Osterzeit oder Vor-Osterzeit. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Der Petrus ist in der Jüngerschaftsschule bei Jesus. Und der Petrus ist einer, der zu Jesus gesagt hat, ja, du darfst nicht nur mein Herr sein, du darfst auch mein Lehrer sein. Ich möchte heute Morgen eine Frage stellen. Was denkst du, ist ein Christ? Oder wenn du mit deinen Kollegen, Nachbarn sie fragen würdest, was ein Christ ist, was würden sie sagen? Was würde dein Nachbar sagen, was ein Christ ist? Vielleicht würde er sagen, ein Christ ist ein Mensch, der ein gutes Leben führt. Oder einer, der sich an die 10 Gebote hält. Oder einer, der in die Kirche geht. Spätestens bei dieser Frage kommen wir ja in Stirnrunzeln. Ich kann noch so oft bei mir zu Hause in die Autogarage gehen, wegen dem bin ich noch lange nicht ein Auto. Nur weil wir in die Gemeinde gehen, sind wir nicht Christen. Was ist ein Christ? Jesus macht es ganz klar. In unserem Predigttext spricht er unmissverständlich, ohne Kleingedrucktes, das man übersehen könnte. Er sagt, Christsein bedeutet Nachfolge. Christsein bedeutet Nachfolge. Aber ich möchte ganz gut hinschauen, wie sagt denn Jesus das? Was beinhaltet denn Nachfolge? Und habt ihr gemerkt, Jesus beginnt mit diesem Satz: Will mir jemand nachfolgen? Will jemand Christ sein? Will jemand Nachfolger sein? Und bei dem fällt dieses, bei diesem Satz fällt dieses kleine Wort will ein. Möchte jemand? Und dieses kleine Wörtchen möchte oder will spricht von einer großen Freiheit, die Jesus uns zugesteht, die Jesus uns gibt. Er gibt freien Raum zu entscheiden. Jesus überredet niemanden von uns, ihm nachzufolgen. Jesus drängt niemanden von uns, ihm nachzufolgen. Er gibt freien Raum. Auch dann, wenn wir einmal Ja gesagt haben zu ihm. Immer wieder gibt er uns diese Freiheit. Möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du wachsen in der Nachfolge? Möchtest du Jesus ähnlicher werden? Und ich denke, wir sollten dies nicht übersehen. Das steht wirklich am Anfang, dass Jesus dir und mir uns diese Freiheit gibt. Weil Jesus auch weiß, dass diese Freiheit, oder besser gesagt, diese Entscheidung, die wir dann treffen, es wirklich in sich hat. Die ist nicht so ohne. Und er sagt, es ist gut, wenn du darüber nachdenkst. Immer wieder neu. Jeden Tag neu darfst du darüber nachdenken. Jeden Tag. Und Jesus lässt dir diese Freiheit. Der Entschluss, der Entscheid hat Konsequenzen. Und von denen spricht Jesus ganz deutlich. Und er zählt 3 Dinge auf, die ich heute Morgen anschauen möchte. 3 Dinge, die uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden. 3 Dinge, und ich möchte das wirklich betonen, bei denen wir wachsen können. Wir haben das nicht einfach so im Sack, ein für alle Mal. Und wir werden merken, all diese Dinge, das sind Dinge, an denen wir wirklich immer wieder neu wachsen müssen, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und sie tönen sehr radikal. Aber Jesus meint es wirklich, dass es unser Innerstes betrifft. Und hier merken wir den Unterschied zwischen zwischen dem Bewunderer und dem Fan, also dem, zwischen dem Unterschied zwischen dem Fan und dem Nachfolger. Das Erste, will mir jemand nachfolgen, sagt Jesus, der verleugne sich selbst. Und jetzt sofort die Frage, was meint Jesus damit? Geht es ihm darum, dass er sagt, der soll sich verneinen, der soll sich abwerten, verbiegen, um anders zu sein, der soll sich erniedrigen? Wenn wir ganz genau hinschauen oder auch vom griechischen Text herkommen, dann wird hier, geht es hier um etwas ganz anderes als um eine Abwertung. Es geht Jesus nicht darum, dass wir uns ablehnen, im Gegenteil. Bei Jesus dürfen wir wirklich Mensch werden, uns annehmen. Bei Jesus finden wir ein Ja zu uns. Es geht ihm nicht darum, dass wir uns abwerten. Bei Jesus erleben wir, dass wir sogar zu uns selber sagen können, ich bin kostbar gemacht. Ich sage das nicht leicht. Ich bin nicht einer, der dem dies einfach so gelingt. Aber wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann hat dies mit dem zu tun, dass wir auch diese Psalmen und diese Worte beten, in denen es heißt, du hast mich wunderbar gemacht. Also Jesus möchte nicht, dass wir uns abwerten. Das griechische Wort bedeutet vielmehr, seine eigenen Wünsche aufgeben, selbstlos handeln. Wer Jesus nachfolgen will, der entscheidet sich für ein Lebenskonzept, das nicht ich-orientiert ist. Und ich habe die Wahl dazu. Will mir jemand nachfolgen? Möchtest du dich zu einem Lebenskonzept entscheiden, das nicht ich-orientiert ist? Das sagt, du bist mein Herr, ich folge dir. Deinen Worten will ich gehorchen. Dein Geist darf mich leiten. Ich möchte das mit einem Bild deutlich machen. Früher, da war ich absoluter Fan von Drachen steigen lassen. Heute habe ich nicht mehr die Zeit dazu. Doch, aber schon lange nicht mehr. Und ich könnte ganz viel erzählen, was es mit dem Drachenfliegen auf sich hat. Ich habe viel gelernt, wie die Technik besteht, was es alles braucht, dass ein Drachen überhaupt steigt. Ich habe Wettbewerbe gemacht mit ganzen vielen Jugendlichen. Mein Herz schlug immer höher, wenn ein ganzer Himmel voll Drachen war. Und ich möchte an diesem Bild oder an diesem Symbol vom Drachenfliegen dieses Erste, was Jesus sagt, der verleugne sich selbst, aufzeigen, was Jesus meint damit. Ein Drachen fliegt von sich aus nicht. Er braucht die Drachenschnur. Er braucht, dass er sich festbindet. Dass er von sich selber sagt, es geht nicht. Mein Leben kann sich nicht entfalten, wenn ich mich nicht festbinde bei Jesus. Das ist wirklich so. Ein Drache, der nicht festgebunden ist bei Jesus oder an der Schnur, der fliegt nicht. Bin ich bereit, loszulassen und Nein zu sagen von einer Ich-Orientiertheit, auch, und ich sage nun etwas ganz Heikles, aber es trifft eben doch den Nagel auf den Kopf, bin ich bereit, dem ersten Gebot nachzukommen, das sagt, du sollst keinen anderen Gott neben dir haben? Bin ich bereit zu sagen, ich lege meine Eigenvergötterung, mich nämlich als Gott, als Oberstes darzustellen? Das sagen wir ja nicht so. Aber wir leben es da, wo wir nicht festgebunden sind bei Jesus. Bin ich bereit, loszulassen von dem? Bin ich bereit dazu? Loszulassen vom Fixieren auf meine eigene Lebensweise und Nachfolger bei Jesus zu werden, ganz nah dran. Das Zweite, das Jesus nennt, wenn er sagt, will mir jemand nachfolgen, möchte jemand ein Nachfolger sein, der nehme sein Kreuz auf sich. Und wir haben den Zusammenhang ja gelesen und wir stehen vor Ostern und wir wissen, wie Jesus selber das Kreuz auf sich genommen hat. Damals war es üblich, dass der hingerichtet wurde am Kreuz, den Querbalken selber trug. Und wir wissen es aus der Ostergeschichte, wie Jesus unter dieser Last wirklich zusammengebrochen ist. Und wie Simon von Kyrene ihm helfen musste, diesen Querbalken zu tragen. Der nehme sein Kreuz auf sich. Dieser Querbalken ist bildhaft, und ich möchte es wieder bildhaft machen, ein ganz starker Ausdruck für zwei Aspekte, für zwei Dinge. Das erste ist das Kreuz mit uns selber. Jesus hat den Jüngern kurz vorher seinen Leidensweg angekündigt. Und dieser Weg war notwendig, um neues Leben zu ermöglichen. Es gab keine Abkürzung, keinen Umweg. Dieser Kreuzesweg war und ist notwendig, wenn neues Leben entstehen soll. Und es ist wichtig, dass wir uns diesem Wort vom Kreuz wirklich stellen, auch wenn es unangenehm ist. Es anschauen. Denn auch wegen uns ist dieser Kreuzesweg geschehen, oder ist er da? Dieser Querbalken, und darf ich ihn wirklich mal so hinstellen? Dieser Querbalken ist ein ganz dickes, fettes, schweres Minuszeichen. Ein Minuszeichen, das wir mit unserem Menschsein oder in unserem Menschsein wahrnehmen. Ich wünsche, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen einmal oder in dieser Zeit vor Ostern im Gebetszimmer oben vorbeigehen. Da steht ein wunderschönes Arrangement. Und schaut es an, mitten in Dornen, in Kakteen, Kaktus, mitten in Scherben, Scherben, die dort drin sind, steht ein Kreuz. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, dann sieht man, wie die Steine rundherum Steine sind, die schön geformt sind wie Herzen, weil eine tiefe Liebe da ist, weil Jesus den Kreuzesweg ging, weil er weiß und weil er selber dieses Minuszeichen von unserem Menschsein, dieses Minuszeichen, das in meinem Leben ist, auf sich genommen hat, diese Last. Und weil er dieses Minuszeichen getragen hat und daran zerbrochen ist. Und weil Jesus, der Sohn Gottes, dieses Minuszeichen in Verbindung brachte mit Gott. Und wir sehen es hier. Wenn dieses Minuszeichen nicht durchstrichen wird oder durchkreuzt wird, dann bleibt es ein Minuszeichen. Jeder Mensch trägt dieses Minuszeichen mit sich, ganz gleich, ob wir uns Gott zuwenden oder nicht. Unser Menschsein ist verbunden mit einem dicken, fetten Minuszeichen, das wir in unserem Leben feststellen können. Unsere Ich-Bezogenheit, unseren Groll, unseren Ärger, unsere Sünde, unsere Versäumnisse. All das, das wir lieber nicht sehen würden. All das. Aber da, wo wir mit Jesus das hintragen zu Gott und es durchkreuzt wird, da wird dieses Minuszeichen, und schaut genau hin, da wird dieses Minuszeichen geheilt. Und es wird zu einem starken, dicken Plus. Der nehme sein Kreuz auf sich, das bedeutet, ich schaue nicht weg von dem, was in meinem Leben steht, als Minus. Und ich trage es hin, immer wieder zu Gott und lasse es heilen und werde heil darin. Das ist der erste Aspekt, wenn Jesus davon spricht, er nehme sein Kreuz auf sich. Der zweite ist, dass Jesus sagt, ja, es ist so. Es kann geschehen, dass da, wo du dich zu mir bekennst, belächelt wirst. Es kann geschehen, dass du hinten angestellt wirst, nicht so ganz für voll genommen wirst. Das kann geschehen, ja, das ist so. Trage dies, sei nah bei mir und erlebe, wie ich dir darin helfe. Das Dritte, das Jesus nennt, wenn er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, wieder diese Freiheit. Ich darf mich entscheiden. Wenn jemand in der Jesusähnlichkeit wachsen möchte, wenn jemand das will, der lasse sein Leben. Er sagt, wenn jemand sein Leben gewinnen will, dann verliert er es. Wenn jemand in seinem ganzen Leben auf seinen Profit aus ist, der verliert es. Er kann den ganzen Reichtum haben, aber er bleibt arm. Mit nichts kann ich mein Leben, meine Seele, mein Innerstes selber aufkaufen, wertvoll, kostbar machen, mit gar nichts, weder mit einer Karriere, noch mit einem Sechser im Lotto, noch mit sonst irgendetwas. Das Kostbare in meinem Leben kann ich nicht selber erkaufen, erkämpfen, erringen. Und ich möchte nochmals zurückkommen auf dieses Bild vom Drachen. Wenn der Drache meint, er könne selber fliegen, dann wird er abstürzen. Nur der Drache, der sich fest verbindet mit Jesus, der kommt zum Fliegen. Der macht die Erfahrung, dass Jesus unser Leben nicht vermiest, nicht klein macht. Der macht die Erfahrung, dass Jesus unser Leben entfaltet. Dass etwas wächst in uns, dass wir guter Laune sind. Weil Jesus da auch unsere Augen öffnet und uns sehen lässt, da wo er sein Reich baut. Und unser Blick dann ganz frei wird für das. Ich ging gestern als der glücklichste Mensch nach Hause, weil ich etwas wahrgenommen habe von dem, was Gott in jungen Menschen tut, wie er sein Reich baut. Da möchte ich sein, ganz vorne mit dabei. Und wenn wir in 3 Wochen hier einen Taufgottesdienst feiern, dann bete ich darum, dass Gott uns die Augen öffnet und wir guter Laune sind, weil wir sehen, wie Gott sein Reich baut, mitten unter uns, und er mehr ist, als wir gedacht haben. Und dass in uns eine tiefe Anbetung wächst, die sagt, ja, Jesus, ich möchte mich fest verbinden mit dir. Es ist die Schnur, die es ausmacht. Ich habe nicht viele Besitztümer zu Hause, aber eines habe ich. Eine Drachenschnur. Die habe ich gekauft in Deutschland. Die habe ich lange gesucht. Und diese Drachenschnur, die ist nicht einfach nur eine so billige Drachenschnur. Sie ist etwa 300 Meter lang. Und sie ist 16-fach geflochten. Die ist nicht einfach nur gezwirnt, sondern die ist 16 mit 16 ganz hauchdünnen Fäden geflochten. Und Evelyn weiß, diese Drachenschnur, die ist wirklich, auf die bin ich stolz, dass ich die habe. Der werden wir Sorge tragen, wenn wir umziehen. Weil es für mich ein Bild ist von dem, was Jesus sagt, ein Nachfolger zu sein. Sei fest verflochten mit mir. Wir können einen Drachen in der Hand halten, wir können mit ihm über die Wiese springen, wir können begeistert sein von den Farben, wir können viel Lärm machen, auch viel Programm. Aber wenn wir nicht uns festbinden mit Jesus, werden wir nicht erleben und erfahren, wie unsere Nachfolge, unser Christsein, unser Gemeindeleben sich entfaltet und wirklich zum Fliegen kommt. Ich fasse zusammen. Wer mir nachfolgen will, die Freiheit ist mir, ist uns gegeben. Der verleugne sich selbst. Nicht der mache sich klein, der entscheide sich für ein Lebenskonzept, das nicht von einer Ich-Bezogenheit geprägt ist. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, der schaue dem Minus, das in meinem Leben, in unserem Menschsein da ist, der schaue diesem Minus in die Augen, der nehme es auf sich, der trage es. Aber nicht hinein in ein Selbstmitleid, sondern hin zu Jesus oder mit Jesus hin zu Gott. Und er lasse es heilen, immer wieder neu. Dass dieses Minuszeichen in unserem Menschsein zu einem schönen, strahlenden Pluszeichen wird. Wer mir nachfolgen will, der lasse sein Leben los. Der vertraue, der glaube, der lebe von jetzt an im Glauben, dass diese Verbindung mit Jesus trägt.